Ja, mein Name ist Birgit Weil, ich bin praktische Theologin in Tübingen. Und ich spreche zum Thema, was hindert's, dass ich Christ bin, zur Wahrscheinlichkeit von Christentum in empirischer Perspektive. Aus einer allgemeinen Vogelflugperspektive Gründe zu benennen, warum die Zahl der Christen in Deutschland zurückgeht, das ist nicht schwer. Traditionsabbrüche in Ostdeutschland, der demografische Wandel, Migration, damit sind nur wenige Megatrends angesprochen, die das Leben von Menschen prägen und auch für die christlichen Kirchen in Deutschland Rahmenbedingungen setzen, die sich ihren Steuerungsmöglichkeiten entziehen. Für den Einzelnen bzw. die Einzelne Gründe zu benennen, das ist deutlich schwieriger. Tatsächlich ist jeder und jede ein Sonderfall. Gerade in empirischer Perspektive, wenn man, wie es die Bezugnahme auf den Mann aus Äthiopien in der Apostelgeschichte 8, Vers 36 nahelegt, wenn man nicht nur statistische Aussagen über einen einzelnen Menschen treffen möchte, sondern diesen selbst zu Wort kommen lässt. Was einen Menschen tatsächlich hindert, Christ zu sein, oder wie es von dem Äthiopier überliefert wird, was ihn positiv bewegt, sich taufen zu lassen, wissen wir oft nicht. Man kann Menschen danach fragen und ihre Selbstauskünfte interpretieren. Man kann Fragebögen und Interviews als Erhebungsinstrumente einsetzen, mögliche Zusammenhänge zum Vorschein bringen. Wir werden aber nie die komplexe Bedingungskonstellation von Religion und Glaube abbilden können. Glauben oder Unglauben kann nicht durch einzelne Faktoren, auch nicht durch ein Bündel an Faktoren wie Alter, Geschlecht, Lebensumstände, Milieuzugehörigkeit erklärt werden, sondern der Glaube bleibt uns wesentlich entzogen und dem Wirken des Heiligen Geistes überlassen. Meines Erachtens ist es sehr wichtig, sich diese Grenzziehungen bewusst zu machen. A, aus Respekt vor dem Phänomen der gelebten Religion der Menschen, die etwas für sich und ihr Leben als wahr erkannt haben und das authentisch bezeugen. B, aus Realismus angesichts dessen, was man in kirchenleitender Perspektive beeinflussen kann und was nicht. Und schließlich C, aus wissenschaftlicher Redlichkeit angesichts der begrenzten Reichweite unserer bildgebenden Verfahren. Man kann aber Hindernisse benennen, die sich Menschen in den Weg stellen, sodass sie sich nicht ausdrücklich zum Christentum zu bekennen vermögen. Drei Schlaglichter möchte ich auf eine solche Topografie der Hindernisse werfen. Erstens, biografiebezogene Rituale in Ostdeutschland, Jugendweihe und Jugendfeier. Mehr als 20 Jahre nach dem Ende der DDR nehmen nach wie vor fast 50% der Jugendlichen in Ostdeutschland an der Jugendweihe teil. Die Wahrscheinlichkeit, an der Jugendweihe teilzunehmen, ist in Berlin höher als in ländlichen Regionen Brandenburgs oder Thüringens. Dennoch ist die Jugendweihe oder Jugendfeier der niedrigschwellige Passageritus ostdeutscher Jugendlicher, der diesen dazu dient, die Ablösung vom Elternhaus und den Zugewinn an Mündigkeit symbolisch zu inszenieren. Die hohe Akzeptanz der Jugendweihe ist eng verbunden mit ihrem soziokulturellen Umfeld. Freunde, Familie und Lehrer signalisieren Selbstverständlichkeit im Blick auf die Ritualteilnahme. Durch ihr Verhalten vermitteln sie den Jugendlichen ein Verständnis von der Jugendweihe als einer biografischen Passage. Die Selbstpräsentation in einem feierlichen Akt, die Akklamation durch Freunde, Familie und das soziale Umfeld dienen der Selbstvergewisserung in einer biografisch ambivalenten Phase. In den Erzählungen der Jugendlichen spielt gerade diese Selbstpräsentation eine große Rolle. Ich zitiere einen Jugendlichen: Man ist dann für Sekunden im Mittelpunkt des Geschehens, aber ich muss mal sagen, es ist hinterher, ist das so ein total geiles Feeling. Ja, dann so, dann kannst du sagen, ich war im Rampenlicht. Einmal haben sie mich in der großen Leinwand gezeigt. Ich meine, haben sie mit 200 anderen Leuten auch gemacht, aber ich fand das schon nicht schlecht so. Die lebensgeschichtliche Strukturierungsfunktion und die Vergewisserung von Akzeptanz prägen die Bedeutung des Jugendrituals, weniger der weltanschauliche Hintergrund der Jugendweihe. Die nicht religiöse, nicht kirchliche Prägung der Jugendweihe wird zwar wahrgenommen, aber sie entspricht ja der ostdeutschen Identität. Die Familiengeschichte wird fortgeschrieben, denn die Eltern haben selbst vor oder nach 1989 an der Jugendweihe teilgenommen. Religionslosigkeit ist der Normalfall, der nicht weiter begründungsbedürftig ist. In gesteigertem Maße aber begründungsbedürftig wird nun die Konfirmation, wo diese ein Minderheitenritual darstellt. Und dies prägt auch die Mentalität vieler Kirchengemeinden. So wird der konfessorische Charakter der Konfirmation und der Minderheitenstatus der Konfirmanden verstärkt. Die Teilnahme an der Konfirmation in Ostdeutschland wird dadurch nicht nur erschwert, sondern sie steht in der Gefahr, keine soziale Ordnung mehr abzubilden, die außerhalb des sehr engen Geltungsbereichs der Gemeinde Plausibilität für sich beanspruchen könnte. Die Akzeptanz der Konfirmation in ihrem gesellschaftlichen Umfeld spielt aber eine wichtige Rolle, nicht nur für ihre Popularität, sondern auch im Blick auf eine Verständigung über und symbolische Darstellung von Werten der bürgerlichen Öffentlichkeit. Daher ist gerade die Anschlussfähigkeit der theologischen Bedeutungszuschreibungen der Konfirmation an ihre Öffentlichkeit von zentraler Bedeutung und eine betont niederschwellige Konfirmandenarbeit wichtig, die den Einstieg in den familienbiografischen Ritualwechsel erleichtert und nicht durch die Verinnerlichung der Minderheitensituation für die betroffenen Eltern und Jugendlichen erschwert wird. Zweitens, die individuelle Spiritualität der Sinnsucher. Der individuelle Sinnsucher könnte in Nord- oder Westdeutschland zu Hause sein. Er versteht sich nicht als religionslos, eher als hochreligiös. Er hat Distanz zur Kirche, weil er gegenüber Institutionen generell skeptisch ist, aber er integriert auch christliche Frömmigkeitselemente in seine individuelle Spiritualität. Das Reisen in andere Länder und das Pilgern auf dem Jakobsweg dienen ihm dazu, sich eine eigene Identität zu erlaufen. Ich zitiere aus Habe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Anscheinend weiß ich ja nicht einmal so genau, wer ich bin. Wie soll ich da herausfinden, wer Gott ist? Also gut, als erstes suche ich nach mir, dann sehen wir weiter. Selbstvergewisserung und Selbstverlust, der spielerische Umgang mit traditionellen Pilgerrollen, die Distanzierung vom Alltag mit seinen sozialen Zumutungen durch eine Auszeit und das Einschwingen in die Erzählgemeinschaft derer, die den Pilgerweg gegangen sind, die Suche nach einer authentischen Gotteserfahrung, das alles sind diffuse, aber starke Motive, sich auf den Weg zu machen. Das Wandern alleine und in Gruppen verbindet Selbsterfahrung und eine Religion auf der Reise. Im Zentrum steht die Körpererfahrung, die Erweiterung der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Intensivierung elementarer leiblicher Vollzüge. Essen, trinken, schlafen, ausruhen und dann weiterlaufen. Der individuelle Sinnsucher ist offen für esoterische Sinnangebote. Seine Freundin legt Tarotkarten und versteht sich selbst als Engelmedium. Mit den geflügelten Vertretern der mittleren Transzendenz nimmt sie Kontakt auf, befragt sie nach dem Befinden von Verstorbenen und bittet um eine Wegweisung für sich und andere, wenn eine wichtige Entscheidung bevorsteht. Das Kennzeichen der individualisierten Sinnsuche ist, dass sie prinzipiell unabgeschlossen ist, dass sie mit erlebnisintensiven Sinnangeboten aus unterschiedlichen Religionen und kulturellen Kontexten experimentiert, sie auch transformiert. Welche Erfahrung nun macht der individuelle Sinnsucher mit der Kirche? Er ist kritisch gegenüber allem Institutionellen. Aber vermutlich steht Kontakten mit der Kirche auch deren Skepsis gegen seine Präferenz für eine nicht festgelegte, vagierende Religiosität entgegen. Schließlich noch drittens der Verlust von Transzendenz. Ein drittes Phänomen ist der Verlust eines Zugangs zu einer transzendenten Dimension. Im Rahmen von Interviews mit Krebskranken erzählt eine Frau in Süddeutschland, circa 30 Jahre alt und gebildet, von den Schwierigkeiten mit der Krankheit zu leben. Sie hat einen osteuropäischen Migrationshintergrund und kommt aus einem christlich-orthodoxen Elternhaus. Aber sie lebt ohne Bezug zum christlichen Glauben. Die Erkrankung hat sie zwar in Kontakt mit anderen gebracht, die ihr Schicksal deuten. Sie selbst aber findet keinen Zugang zu einem Gott als ein Gegenüber, zu dem sie sich selbst in Beziehung bringen könnte. Sie erzählt: Ich habe mit einer Frau aus einem Krebsforum gesprochen, sehr lange. Ich habe sie noch nie gesehen, aber wir haben wirklich auch über solche Dinge, über religiöse Themen gesprochen. Und sie hat mal so einen Satz gesagt, der eigentlich an sich faszinierend ist. Ich habe einfach die Überzeugung oder das Gefühl, ja, auch wenn mich keiner auf der Welt liebt, Christus liebt mich trotzdem. Dass sie sozusagen, sie fühlt sich aufgehoben, dass es auf jeden Fall jemanden gibt und das ist der Sohn Gottes, der sie liebt. Und ich finde, es ist ein Gedanke, der dir in jeder Situation helfen kann und ich verstehe, wie toll das auch wäre. Aber ich kann das nicht nachempfinden. So wie viele Sachen, ich wiederhole sie, ich weiß ungefähr, was die Leute sagen wollen und ich kann aber sehr wenige Sachen richtig nachempfinden, also so, dass es mir auch irgendwie einleuchtend wäre. Zitat Ende. Man kann weder fundierte Aussagen über Gründe machen, noch statistische Aussagen über Häufigkeiten des hier eindrücklich beschriebenen Transzendenzverlustes machen. Und doch ist auch das Realität. Manchmal finden Menschen keinen Zugang zu Gott. Sie lehnen das Christentum nicht ab. Gottes Vergessenheit kann man ihnen nicht unterstellen. Sie suchen aber auch nicht nach spirituellen Alternativen. Die Gottesbeziehung ist, jedenfalls zum Zeitpunkt dieser Erhebung, eine Leerstelle in ihrem Leben. Viertens noch wenige Sätze zur Aufgabe der evangelischen Kirche. Nach wie vor ist das Christentum in der Gesellschaft präsent. Nach wie vor bekennen sich mindestens 62% der deutschen Bevölkerung zum Christentum. Sie sind Mitglieder einer der beiden großen christlichen Kirchen, Angehörige orthodoxer Kirchen oder Freikirchen. Und nicht gezählt sind die Menschen, die sich als Christen selbst verstehen, ohne sich institutionell zuzuordnen. Unsere Kultur ist selbstverständlich christlich geprägt. So selbstverständlich, dass Werte und Einstellungen oft nicht mehr als explizit christliche identifiziert werden können. Das religiöse Leben in Deutschland hat sich allerdings individualisiert und pluralisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen zum Christentum bekennen, ist in manchen Regionen wahrscheinlicher, größer als in anderen. Die Sozialisation spielt eine wichtige Rolle, die familiäre Situation, das soziokulturelle Umfeld, Freunde, Lehrer und andere mehr. Die Aufgabe der evangelischen Kirche ist es, das Gespräch über christliche Lebensdeutungen in engem Anschluss an die lebensweltlichen Erfahrungen der Menschen zu fördern. Sie darf sich nicht selbst marginalisieren. Die Menschen, die das Gespräch suchen, sind nicht für eigene Zwecke zu gewinnen, sondern als religiöse Akteure ernst zu nehmen. Sie sind keine Konsumenten, an die man vermeintlich passgenaue Angebote adressieren muss. Vieles spricht dafür, dass die Kirche auch in dem von Umbrüchen und gesellschaftlichem Wandel gekennzeichneten 21. Jahrhundert bei der Frage nach dem, was sie tun soll, ganz grundsätzlich an ihre Hauptaufgabe verwiesen bleibt, die Bedeutung des christlichen Glaubens für das Leben verständlich und ansprechend mitzuteilen. Vielen Dank.